Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterfreunden mit Bernhard Lassahn. Und diesmal begrüße ich ganz herzlich extra die Hörerinnen, die Frauen also und insbesondere die schönen Frauen. You are so beautiful. To me. You are so beautiful. To me. Die begrüße ich nicht nur recht herzlich, die muss ich auch warnen. Je schöner sie sind, desto mehr sind sie in Gefahr. Und die Gefahr ist, dass Schönheit zum Verbrechen wird. Und das könnte im Jahr 2075 der Fall sein. So steht es jedenfalls in dem Buch mit dem Titel 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Ein Buch von Rainer Zietelmann. Und mit dem spreche ich über sein Buch. Herzlich willkommen, Rainer Zietelmann.
Ja, danke. Und ich kann erst mal beruhigen, die schönen Frauen, die das jetzt hören. Wenn das tatsächlich im Jahr 2075 ist, vorausgesetzt, sie leben überhaupt noch, haben sie das Problem dann nicht mehr, weil sie sind dann auch nicht mehr schön.
Und wir werden es wahrscheinlich sowieso nicht mehr erleben. Wir müssen ja erstmal das Jahr 2045 hinter uns bringen. Da werden wir nämlich die Klimagerechtigkeit haben. Oder da müssen wir die Klimagerechtigkeit haben. Und im Jahr 2075, da haben wir dann die Schönheitsgerechtigkeit oder die Schönheitsneutralität. Ja. Das ist ein Zukunftsentwurf, der uns erzählt, wie eine schöne Frau das Problem hat, dass sie wegen ihrer Schönheit angefeindet wird. Und es geht dabei nicht nur um Schönheit, sondern es geht dabei auch um Gleichheit. Das Buch ist so ein Mittelding. Es ist einerseits ein Thriller und andererseits behandelt es ein philosophisches Thema, das Thema der Gerechtigkeit und das Thema der Gleichheit. Und der Autor, Rainer Zietelmann, mit dem ich spreche, der ist in beiden Welten zu Hause. Der schreibt Sachbücher und nun ein Thriller.
Es ist ein Sachbuch aus der Zukunft. Ich bin ja, wie Sie gesagt haben, Sachbuchautor. Also ich habe 29 Bücher geschrieben und herausgegeben. Und das ist jetzt der erste Roman. Und jetzt habe ich natürlich den Wissenschaftler in mir nicht vergessen und wollte den auch gar nicht vergessen. Was ich hier aufgeschrieben habe, spiegelt auch jahrzehntelange Beschäftigung mit Geschichte, mit totalitären Bewegungen oder auch mit Neidforschung. Ich habe mich sogar mal mit Attraktivitätsforschung beschäftigt. Und das alles halt jetzt da nur nicht als Sachbuch dargeboten, sondern in die Form eines Romans gebracht. Aber es hat den Anspruch, dass es nicht einfach glühende Fantasie ist, sondern ich habe in jedem Segment des Buches versucht, es möglichst realitätsnah zu halten. Also ich glaube, es ist näher an der Realität als die meisten Romane, die sich irgendeiner einfach so ausdenkt.
Das muss ich bestätigen. Leider, es ist geradezu erschreckend nah an der Realität. Zwar spielt das in der Zukunft und es ist ganz nett zu lesen, wenn man sich vorstellt, wie die Welt in Zukunft aussehen wird. Aber wenn ich mir überlege, wie da geredet wird, wie da die Diskussionen verlaufen, dann habe ich das Gefühl, das von heute.
Es ist natürlich so, dass es gewisse Dinge gibt, die auch in der Geschichte sich immer wiederholen. Und eines ist dieser, ich nenne es Gleichheitswahn, also die Meinung, man könne Menschen durch Gleichheit glücklich machen. Viele klassische Utopien sind so geschrieben, dass die Menschen gleich gemacht werden, gleiche Kleidung tragen, die Häuser sehen gleich aus. Es gibt auch Dystopien, wo die Menschen gleich gemacht werden. Und dann gibt es ein anderes Thema, Neid. Ja? Neid wird oft unterschätzt in seiner Bedeutung. In Deutschland gab es einen großen Soziologen, Helmut Schöck, der hat schon vor Jahrzehnten ein Buch geschrieben, Neid, eine Theorie der Gesellschaft. Und inzwischen gibt es eine ganze Neidforschung, speziell in den USA. Neid wird gefährlich, wenn politische Bewegungen Neid zusätzlich aufstacheln. Neid galt als Todsünde. Ja? Also man hat versucht, den Neid irgendwo im Zaum zu halten.
Oder zu leugnen.
Man hat den Neid im Zaum gehalten oder geleugnet. Später wurde der Neid umbenannt in soziale Gerechtigkeit und dann wurde aus der Todsünde eine Tugend. Mit der Leugnung haben Sie auch recht, weil der Neider gibt ja zu, dass der Beneidete etwas hat, was er gerne hätte. aber nicht hat. Und wenn das materielle Dinge sind, also Neid gegen Reiche, wo ich mich mit beschäftigt habe, dann stellt sich ja die Frage, aha, er hat das, ich hätte das gern, ich habe es aber nicht. Woher kommt das? Ja? Mhm. So, das führt leicht zu Minderwertigkeitsgefühlen. Und deswegen ist Neid auch die maskierte Emotion, die geleugnete Emotion. Also fragen Sie mal andere Menschen, ob die neidisch sind. Da wird Ihnen fast jeder sagen, Neid ist mir völlig fremd. Es gibt sonst außer mir ganz viele Neide um mich drumherum, aber mir unbekannt. Die geleugnete Emotion. In dem Buch spielt es halt eine große Rolle, Neid gegen schöne Frauen.
Die schöne Frau heißt Alexa. Kann es sein, dass es mit Alexis de Tocqueville zusammenhängt? Sollte dieser Name absichtlich an Alexis de Tocqueville erinnern, oder ist das jetzt nur meine Idee?
Nee, das ist nur Ihre Idee, weil es gibt tatsächlich eine Alexa
die gibt's wirklich?
In meinem Leben und deswegen kommt es daher und nicht von dem Tocqueville.
Aber meine Idee ist, glaube ich, ganz zutreffend, denn Alexis de Tocqueville hat nicht im Jahre 2075, sondern im Jahre 1835 die Gesellschaft in Amerika beobachtet. Und er hat festgestellt, dass diese Demokratie, die sich da zeigt, zwar immer gerne das Lied der Freiheit singt, so sagt er das, dass aber die wahre Liebe dieser Gesellschaft die Gleichheit ist. Und er beobachtet da eine Gleichheit im schlechten Sinne, dass man sich immer angleicht und immer weiter nach unten entwickelt. Und dafür ist Alexis de Tocqueville bekannt. Und das habe ich jetzt vermutet, dass es nicht ganz abwegig ist, so ein Gedanke, weil sie ja solche Hintergründe haben.
Also ich bin geschmeichelt durch die Assoziation, weil in dem letzten Jahr ich zweimal sogar, was ein Schuh zu groß ist, mit Tocqueville verglichen wurde. Einmal von Steve Forbes, der gesagt hat, mein Buch Weltreise eines Kapitalisten hat die gleiche Bedeutung, hat er gemeint, wie Tocqueville damals. Und Balcerowicz, der große Reformer in Polen, hat gesagt, ich bin der Tocqueville für die Polen, weil ich den Polen den Spiegel vorhalte. Also das ist sicher eine Nummer zu groß, aber was Sie eben sagen, ist ganz wichtig.
Ja.
Kommen wir nochmal zurück zum Neid. Wenn ich sehe, da ist eine Differenz zwischen mir und jemand, der in irgendeiner Beziehung herausragt, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also nehmen wir mal einen Superreicher wie Jeff Bezos von Amazon.
Ja. Ja?
Dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kaufe mir eine Biografie über Jeff Bezos und gucke, ob ich irgendwas daraus lernen kann, um vielleicht nicht so reich zu werden wie er, aber um geschäftlich erfolgreicher zu werden. Das ist das eine. Ich versuche dann, mich hochzubringen. Das andere, was ich machen kann, ich sehe, aha, das ist einer der reichsten Männer der Welt und setze mich mit einigen Freunden zu Hause hin und bastle eine Guillotine. Und das ist jetzt kein Spaß von mir. Das haben Leute tatsächlich gemacht in den USA, die eine große Guillotine gebastelt haben und haben die vor dem Haus vom Jeff Bezos aufgestellt, um zu zeigen, was sie gern mit so einem Superreichen tun würden. Und das sind für mich die beiden Arten, wie kann ich damit umgehen mit der Differenz. Ist das für mich eine Inspiration oder sage ich, wie kann ich den in der Fantasie und in Wirklichkeit stutzen, dass man den enteignet oder mit 90% Steuern belegt oder irgend sowas. Es gibt manchmal auch Menschen, die behaupten, Neid kann auch positiv sein, das glaube ich nicht. Die verwechseln da Neid und Bewunderung, weil das so im Alltagssprachgebrauch manchmal durcheinander geht. Also wenn ich sage, ich beneide dich um dein schönes Haus, ja, dann meinst du damit nicht Neid, sondern du meinst, ich bewundere dein schönes Haus. Neid in der reinen Form ist destruktiv. Und in dem Buch wird an einer Stelle diskutiert, dass die Alexa sagt, wenn ihr schon die Menschen gleicher machen wollt, warum bezahlt ihr denn nicht denen, die nicht so gut aussehen, eine Schönheitsoperation? Warum wollt ihr denn diejenigen, die überdurchschnittlich aussehen, zwangsweise operieren? Da gehen die aber gar nicht drauf ein. Warum habe ich das so gemacht? Weil das ist ja das Wesen des Neides. Nicht die Situation der Menschen zu verbessern, sondern die von den Beneideten zu verschlechtern.
Und das ist auch die Situation, die wir tatsächlich haben. Denn wir haben schon längst die Situation, dass eine Politik, die vorgibt, jemanden zu fördern, in Wirklichkeit nur jemanden anderen benachteiligt. Gerade viel von der Frauenförderung ist Männer Benachteiligung.
Ich habe jetzt gerade neulich gelesen, eine linke Autorin hat gesagt, deinem Kind bei Hausaufgaben helfen ist sozial ungerecht.
Ja.
Deswegen fordert ja auch die Linke, dass Hausaufgaben abgeschafft werden. Und zwar die Begründung ist, diejenigen aus einem Haus mit Bildungshintergrund, da können die Eltern ja helfen, aber die jetzt aus den Unterprivilegierten, wie das genannt wird, Schichten, ja, da können das die Eltern ja nicht. Und deswegen muss man die Hausaufgaben abschaffen. Wenn man das natürlich zu Ende denkt, dann darfst du deinem Kind auch überhaupt kein Buch in die Hand geben, weil der in der Unterschicht das möglicherweise auch nicht tut, sondern darf dir nur noch irgendwelche Trash-Filme zeigen, damit es gleich ist. Das heißt, dass man versucht, immer nach unten alles zu nivellieren.
Man hat zwei Utopien im Auge, wenn man sich utopische Romane vorstellt, 1984 und Schöne neue Welt. Und wenn ich diese beiden als Vergleich nehme, dann ist dieses Buch 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird, näher an Brave New World. Insofern, weil es eine ziemlich angenehme Utopie beschreibt. Zunächst mal, der Rahmen ist ziemlich angenehm. Da ist der Nahverkehr verbessert, sogar die Verbrechen in New York sind beseitigt. Es ist eigentlich eine schöne neue Welt geworden. Man hat das Gefühl, ja, die haben es so gut, da haben die gar keine anderen Probleme mehr, als sich um die Schönheit von Frauen zu kümmern. Es ist nicht so ein düsterer Horror-Thriller wie 1984. So ist es nicht, sondern es ist mehr so ein Blick in die Zukunft, der etwas Schönes zeigt, das aber sofort die Abgründe offenlegt, weil hier das Ideal zum Extrem getrieben wird.
In der Tat, es gibt da zu anderen Dystopien, wie zum Beispiel 1984, mehrere Unterschiede. 1984 ist ja die Diktatur bereits etabliert und entwickelt. Ja. Hier nicht. Hier haben wir eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft, die sich dann aber Stück für Stück in Unfreiheit wandelt. Und das ist im Prinzip mein Thema. Nicht der Endzustand, sondern der Prozess der Wandlung von der Freiheit zur Unfreiheit. Wie vollzieht sich diese Wandlung? Es ist, wie Sie sagen, auch keine düstere Dystopie in dem Sinn, weil es ambivalent ist. Einerseits heißt es, es gibt Fortschritt, Menschen siedeln schon auf dem Mars, auch auf dem Mond. Probleme wie Hunger und Armut und Klimawandel sind bewältigt. Also technisch hat die Menschheit große Fortschritte gemacht, aber in dem sozialen Zusammenleben, da gibt es diese Fortschritte nicht, sondern da gibt es immer wieder ständig die Gefahr, dass man zurückfällt. Und das ist auch etwas, was ich glaube. Ich glaube, dass sich zwar Technik und Wissenschaft weiterentwickeln, aber
der Mensch nicht.
Das zivilisatorische Zusammenleben, dass das jederzeit gefährdet ist, das hat man ja auch im 20. Jahrhundert gesehen, wo wir die ganzen totalitären Diktaturen haben, dass Freiheit nicht etwas ist, was einmal errungen ist, dann bleibt, sondern ständig wieder neu erkämpft werden muss und ständig in der Gefahr ist. Und dann noch was ganz wichtig, auch eine Erkenntnis von mir als Historiker, die Hölle kommt immer einher im Gewand des Versprechens des Paradieses. Ja? Also das war ja schon im Kommunismus so. Marx und später Lenin haben ja nicht den Gulag gepredigt, wo dann später Millionen Menschen umgebracht wurden, sondern die klassenlose Gesellschaft, wo die Menschen gleich und frei sind. Aber später wurde dann der Massenmord raus. Selbst bei Hitler war das so. Der ist ja nicht an die Macht gekommen, weil er gesagt hat, ich beginne jetzt mal den Zweiten Weltkrieg und bringe Millionen Juden um, sondern der ist an die Macht gekommen, weil er gesagt hat, eine Volksgemeinschaft, in der Standesunterschiede und Klassenunterschiede beseitigt sind, in der du Aufstiegsmöglichkeiten hast. Das heißt, dass man sich darüber im Klaren wird, dass die Gefahr immer lauert bei den Versprechen einer perfekten Gesellschaft, dass die Sachen erstmal gut klingen und auch wissenschaftlich untermauert werden. Das ist auch in meinem Roman so, dass diese Maßnahmen gegen die schönen Frauen wissenschaftlich aus der Attraktivitätsforschung begründet werden. Genau wie der wissenschaftliche Sozialismus ja auch begründet hat oder auch im Klimathema. Es wird immer die Wissenschaft herangezogen, weil die Wissenschaft angeblich keine Diskussion mehr erlaubt, was natürlich unsinnig ist. Ja, aber die sagen dann, die Wissenschaft sagt uns das und das, also muss es auch so gemacht werden. Und damit entzieht man das in der gleichen Weise dem Diskurs, wie früher die Religion das gemacht hat mit der Inquisition.
Deshalb spielt KI so eine große Rolle. In allen Diskussionen, die in dem Buch stattfinden, heißt es immer, es gibt Studien. Da kann man sagen, was man will. Da kann man sagen, Schönheit, halt, Schönheit liegt doch im Auge des Betrachters. Naja, aber es gibt Studien, die zeigen, dass das unwesentlich ist. Und die Studien sind alle mit KI gemacht und deswegen sind die ultimative Instanz.
Ja, wobei ich da tatsächlich anknüpfe an etwas, was es gibt. Es gibt so eine Forschung, das wissen die meisten Menschen gar nicht, die heißt Attraktivitätsforschung. Ich habe mich damit beschäftigt und auch mit führenden Professoren auf dem Gebiet ausgetauscht. Und die untersuchen, was wird als attraktiv empfunden und was nicht. Und das stimmt in der Tat. Dieser Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, klingt tröstend, politisch korrekt und wohlklingend, ist aber komplett falsch. Die meisten Menschen haben sehr nah beieinander liegende Vorstellungen von dem, was schön ist. Da gibt es Geschmacksunterschiede sicherlich, aber die Vorstellungen davon, die gehen lange nicht so weit auseinander. Und was auch stimmt, es gibt eine Forschung, die belegt, dass schöne Menschen Vorteile haben im Leben. Also in der Partnerwahl ist es ja ohnehin evident, ja, dass eine schöne Frau bessere Möglichkeiten hat als eine, die unattraktiv aussieht. Aber man hat auch untersucht, dass selbst bei Gerichtsprozessen schöne Menschen mildere Urteile bekommen. Ja.
Ah, ja.
Man hat untersucht, dass im Berufsleben, in der Karriere das auch vorteilhaft ist. Also es gibt diese Forschung, aber ich habe mehrere Einwände dagegen. Und der erste Einwand, ich glaube, das gilt nur in einem gewissen Maße. Man hat dann oft die Menschen in 6 oder 7 Gruppen eingeteilt. Da glaube ich schon, dass wenn jemand etwas attraktiver aussieht als der andere, dass das Vorteile haben kann. Aber ich habe die Meinung, dass wenn das ins Extrem geht, Thema von dem Buch, also bei den Superschönen. Das hat man nämlich nie untersucht in diesen Forschungen. Da ist meine These, dass das kein linearer Zusammenhang ist, sondern ein nicht linearer, wo das dann wieder umschlägt, weil dann der Neid wieder eine größere Rolle spielt. Das wissen schöne Frauen aus ihrem Alltagsleben. Ich habe das einmal erlebt. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Freundin, die hat so ähnlich wie Brigitte Bardot ausgesehen. Also sensationell. Die hat bei der Commerzbank gearbeitet. Die Männer waren natürlich völlig aus dem Häuschen. Ja. Und jeder wollte ihr helfen und das, ja. Aber die Frauen natürlich und die Vorgesetzten, ja, die waren überhaupt nicht begeistert von der neuen Mitarbeiterin. Und dann gab es dann immer so schnippische Bemerkungen. Wenn die mal einen Fehler gemacht hat, ja, ihre Qualitäten sind ja vielleicht im anderen Bereich oder irgend sowas. Ja. Das war für die ganz schlimm. Und dann kommt noch was dazu, was mir auch schöne Frauen oft reflektiert haben, dass sie halt genau darauf reduziert werden und dass die Annahme kommt, wenn jemand so extrem schön, ich sage jetzt nicht einfach gut, extrem schön ist, dann kann sie nicht auch zum Beispiel gleichzeitig überdurchschnittlich intelligent sein, was Quatsch ist. Es gibt also keinerlei wissenschaftlichen Beleg, dass unter schönen Frauen der Anteil von dumm größer wäre als bei unattraktiven Frauen. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber ich sag mal, was dahinter steht. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Die Gesellschaft und ihre Reichen, wo ich mich mit einer anderen Minderheit beschäftige. Also hier geht es um die Minderheit der Schönen. In dem Buch habe ich mich mit der Minderheit der Reichen befasst.
In dem Buch auch übrigens. Also der Mann ist reich und die Frau ist schön.
Kommt auch drin vor. Ja. Aber da habe ich was entwickelt, das nenne ich Kompensationstheorien. Was meine ich damit? Die Menschen haben unbewusst eine Gleichheitsvorstellung. Das heißt, die glauben, dass alle Menschen am Ende doch irgendwo gleich seien. So, wenn ich das glaube und sehe, dass jemand auf einem Gebiet eindeutig überlegen ist, zum Beispiel mehr Geld hat, schöner ist, intelligenter ist, dann führt es zu der unbewussten Annahme, dass er ja auf dem anderen Gebiet entsprechende Defizite haben muss, damit die Gleichheit wiederhergestellt. Also das heißt, der Professor, der ist möglicherweise hochintelligent, aber der ist wahrscheinlich total lebensfremd und kann auch keinen Nagel gerade in die Wand klopfen und ist beim Führerschein dreimal durchgefallen. Die Frau ist zwar schön, aber wahrscheinlich nicht die intelligenteste. Der Reiche ist zwar gut im Geld verdienen, aber moralisch fragwürdig und unehrlich. Der Fußballer kann gut kicken, aber er ist sonst nicht der allercleverste. So, das ist natürlich alles Quatsch, aber das kommt von dieser unbewussten Gleichheitsannahme und darunter leiden natürlich schöne Frauen, weil sie immer damit konfrontiert werden, dass ihnen unbewusst von anderen Menschen erstellt wird, dass sie vermutlich nicht besonders intelligent sein kann.
Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Das ist die Vorstellung. Ja. Und man glaubt bei diesen Lichtgestalten, dass die auch eine ganz tiefe Schattenseite haben. Ja. Das ist auch eine Form von Gerechtigkeit, die man selber so als Vorstellung in sich trägt, dass man meint, ja, irgendwie ist die Schöpfung doch gerecht. Eigentlich ist es so, was schon die alten Griechen wussten, dass jeder, wenn er nochmal die Wahl hätte, sich nochmal sein eigenes Los wählen würde. Jeder findet das so doch am besten, wie er selber gelebt hat und denkt, das geht den anderen auch so. Und wenn die jetzt besonders reich und besonders schön sind, dann sind sie auch besonders selbstmordgefährdet. Das ist auch so ein Klischee, was man so kennt aus dem Lied Richard Cory von Simon Garfunkel. Das ist so die Vorstellung, die man hat. Man denkt, da passt was zusammen. Da liegt eine höhere Gerechtigkeit vor. Aber in diesem Fall ist es so, dass die Gesellschaft eingreifen will und will selber eine Art Gerechtigkeit herstellen, die die Gesellschaft konstruiert. Also die Gesellschaft gleicht das aus, was die Schöpfung als ungleich hergestellt hat. Wir sind nicht alle gleich schön und nicht alle gleich intelligent. Das will die Gesellschaft ausgleichen.
Ja, das ist ja, um das kurz zu erklären, tatsächlich so, dass diese Gleichheitsbewegung, Movement for Optical Justice, also Bewegung für optische Gerechtigkeit,
da ist es, die Gerechtigkeit,
dass die an die Macht kommt und dass dann zuerst Maßnahmen beschlossen werden, wie zum Beispiel Gehaltsabzüge für Frauen, die man als überschön bezeichnet oder Studienbeschränkungen oder eine schlechtere Note oder solche Sachen. Und dann wird es aber immer radikaler. Und das ist ja auch was, was wir tatsächlich aus der Geschichte kennen. In der Französischen Revolution, wo es immer radikaler wurde, in der Russischen Revolution, dass es nicht dabei bleibt bei einem Punkt, sondern dass eine kumulative Radikalisierung eintritt und führt dann dazu, dass sich diejenigen durchsetzen, die sagen, also wir müssen jetzt das Übel an der Wurzel angehen und alle Mädchen im Alter von 15 Jahren, die als überschön gelten, werden zwangsoperiert, also nicht hässlich gemacht, sondern das Gesicht wird an den Durchschnitt operativ angeglichen, was man natürlich nicht Zwangsoperation nennen darf. Das wird auch verboten, unter Strafe gestellt, sondern das heißt optische Optimierungstherapie in dem Buch. Ja. Und das Argument, dass man Gruppen benachteiligt, ist ja das, dass man sagt, die haben so lange Vorteile und Privilegien genossen, dass es so eine Art historische Gerechtigkeit ist, wenn die jetzt mal eine Zeit lang Nachteile haben. Das ist ja auch, was Sie gesagt haben, beim Feminismus manchmal so, dass man sagt, ja, wenn du sagst, da werden Männer benachteiligt. Immerhin waren Jahrtausende lang die Frauen benachteiligt und jetzt müssen wir einfach mal eine gewisse Zeit lang das umdrehen. Man klagt sich nicht darüber. Und so ist auch in dem Buch, dass gesagt wird, also was beschwert ihr? Privileged Beauty werden die genannt, über schönen Frauen euch, über Nachteile. Ihr habt Jahrtausende lang Vorteile genossen und da ist es doch nur gerecht, dass ihr jetzt mal eine Zeit lang Nachteile erleiden müsst.
Check your privileges heißt das dann.
Ja.
Tatsächlich haben feministische Initiativen das Ideal der Schönheit angegriffen. Und das war von Anfang an ein Impuls, gegen Schönheit vorzugehen. Zum Beispiel zur Wahl von Miss Germany. Schönheit wurde von Feministen immer schon bekämpft, weil das dem Gleichheitsgebot widerspricht. Und schon in den Anfängen der Bewegung haben die militanten Aktivisten Schönheitsformen angegriffen, haben Schönheitswettbewerbe gestürmt und diese Fleischbeschau mit Schweinshaxen beworfen und Mülltonnen hingebracht, damit die BHs, die Korsette, Lockenstäbe und falschen Wimpern da reinkommen. Es gab also immer einen Angriff auf die Schönheit. Und ich glaube, man merkt das auch heute, wenn man sich die Aktivisten anguckt, die den Eindruck machen, als wollten sie sich bewusst zumindest teilweise verunstalten. Als wollten sie bewusst von dem Schönheitsideal abweichen, indem sie sich durch Piercings, durch Nasenringe, Tätowierungen so stylen, dass sie einem Schönheitsideal widersprechen.
Es gibt ja diese Gegenüberstellung der Reklame von Calvin Klein vor Jahren mit Kate Moss und heute.
Ja.
Wobei in dem Buch habe ich extra Folgendes vermieden. Ja? Man könnte ja meinen, diese Bewegung gegen Superschöne, die würde sich zusammensetzen aus lauter Menschen, die unattraktiv aussehen.
Mhm.
Das ist aber nicht der Fall, sondern da sind sogar sehr schöne Menschen, die da mitmachen. Und das habe ich extra so gemacht, weil ich wollte das jetzt nicht so primitiv, dass man sagt, hier ist der Aufstand der Hässlichen gegen Schön, sondern wir haben das ja auch in der Praxis, wenn man jetzt mal die Analogie nimmt zur sozialistischen Bewegung, dass wir da ganz oft Reiche haben, auch Unternehmer. Ich meine, Friedrich Engels hat Karl Marx finanziert und war Fabrikantensohn. Ja, dann hat man halt gesagt, du musst deine eigene Klasse verraten, du musst auch ein schlechtes Gewissen haben und dann kannst du auch bei uns mitmachen. Und so ist auch in dieser Bewegung, dass da auch sehr attraktive Männer und Frauen mitmachen. Die Voraussetzung ist nur, du musst deine sogenannten Privilegien selbstkritisch reflektieren und du kannst diesen Makel, dass du sehr gut aussiehst, dadurch wieder gut machen, dass du dich der Bewegung anschließt. Und so ist es ja auch ähnlich heute, wenn man sagt, du bist privilegiert als Mann oder bist privilegiert als Europäer oder als Amerikaner oder als Weißer oder was weiß ich. Ja. Du kannst immer Abbuße schaffen, indem du dich dagegen stellst. Selbst einem George Soros verzeiht man seine Milliarden, weil er ja gegen den Kapitalismus kämpft. Dann ist es auf einmal nicht mehr so schlimm. Schlimm ist nur, wenn er für den Kapitalismus wäre. Deswegen habe ich in dem Buch das extra so gemacht. Am Anfang denken die Leute so, ach, da versammeln sich jetzt nur die ganzen Unattraktiven. Ich sage, Vorsicht, so ist es nicht. Das sind auch sehr attraktive Menschen. Du musst nur zeigen, dass du ein schlechtes Gewissen hast und dass du dich dafür schämst.
Mhm.
Deswegen ist es ein bisschen mehrschichtiger gemacht in dem Buch. Ja.
Ja, und man fragt sich, woher so eine Bewegung kommt, woher dieser Impuls kommt. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Das kommt aus dem Neid heraus. Von George Orwell gibt es das Zitat, als er die Sozialisten kennengelernt hat, they don't like the poor, they just hate the rich. Ja. Die interessieren sich eigentlich gar nicht für die Arbeiterklasse, sondern die sind nur neidisch auf die Reichen. Andererseits wollen sie gerne zu den Reichen dazugehören. So ambivalent ist es dann wieder doch. Da ist aber der Neid der hauptsächliche Faktor. Das, was die Leute hauptsächlich antreibt. Denn das braucht ja so eine Bewegung. Die braucht Lokomotiven. Die braucht jemand, der da Dampf macht. Jemand, der die Sache vorantreibt. Scharfmacher.
Das hat man ja oft in der Geschichte.
Das gibt's in dem Buch auch, ja.
Mit Neid. Das kann auch der Neid sich richten gegen den Bürgergeldbezieher nach unten, ja.
Mhm.
Aber der Neid kann sich auch nach oben beziehen gegen den Reichen oder den Schönen, ja. Es ist halt immer.
Das Ressentiment ist immer nach oben gerichtet. Der Sklavenhalter hat keine Ressentiments gegenüber den Sklaven. Der hat welche gegen noch höhere.
Ja, es gibt ja aber auch das andere, das von ganz rechten Bewegungen geschürt, dass da auch Neidmotive mitspielen, wenn man sagt, hier ist der, der kriegt Bürgergeld und du musst aber hart arbeiten und der kriegt das so, ja.
Ja, aber das ist dann derjenige, der nicht so viel Bürgergeld kriegt, der neidisch ist.
Ich spreche ja hier von dem Neid gegen die Minderheiten, die positiv herausstechen, also in dem Fall gegen die Schönen oder halt auch im anderen Fall gegen
die Reichen.
Und das ist auch so eine falsche Meinung, die oft vertreten wird. Es gibt ja diese Sündenbock-Theorie, auch bei Linken sehr beliebt, wo man sagt, also das soll von Problemen des Kapitalismus abgelenkt werden, indem man auf Sündenböcke, auf Schwächere geht, was es auch gibt. Ja, aber es gibt aber auch so Umgekehrte und vielleicht sogar häufiger, dass der Sündenbock die sind, denen eine Macht zugeschrieben wird. Also zum Beispiel Juden, denen hat man ja eine Macht unterstellt, ja, völlig überdimensional, diese gefälschten Protokolle der Weisen von Zion, die hinter allem stecken, die große Weltverschwörung oder auch im Mittelalter Hexen jetzt zum Beispiel, ja, die sind ja an sich mächtig, jemand, der auf dem Besenstiel reiten kann und diese ganzen Kräfte hat.
Zaubern kann, ja.
Naturkatastrophen hervorruft, ist ja keine schwache Minderheit, sondern ist ja stark und gerade dadurch bedrohlich. Wenn man von einem Sündenbockverhalten spricht, sind Sündenböcke halt oft auch Minderheiten, die
Macht haben.
Macht haben, also zum Beispiel Superreiche, ja. Das ist auch eine Verschwörungstheorie letztlich, dass man sagt, da ist eine kleine Clique von Superreichen, die lenken die ganze Welt und die sind
die haben
verantwortlich
alle Fäden in der Hand.
Die haben alle Fäden, die sind hinter allem hinterher. Oft auch verbunden mit antisemitischen Stereotypen. Das sind dann auch oft die Juden, die Superreichen. Also das ist auch ein bekanntes Muster, dieses Sündenbockmuster. Ja.
Auch in der Schönheit liegt Macht, wie man in der Figur der Aisha sieht aus dem Buch She von Rider Haggard. Die muss nämlich verhüllt laufen, weil sie so dermaßen schön ist, dass man sie gar nicht angucken kann, ohne Schaden zu nehmen. In ihrer Verhüllung liegt auch eine Macht. Und da steckt auch die Vorstellung dahinter, dass die Schönheit etwas Göttliches ist, dass es der Vorschein des Göttlichen ist und dass die Menschen das nicht unbedingt ertragen können, weil die Menschen nicht göttlich sind. Das ist nicht für die Menschen gedacht. Die können das nur in ganz kleiner Dosis ertragen. Und manche Frauen sind so schön, dass es die Überdosis ist und dann müssen die dann verschleiert rumgehen. Aber das ist dann auch eine Form von Macht. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful.
Also in dem Buch ist es ja auch so, dass nicht nur von oben Dinge angeordnet werden, sondern in vorauseilendem Gehorsam dann auch von unten. Man versucht, das dann überzuerfüllen. Da ist zum Beispiel so, dass dann bei Restaurants steht, kein Zutritt für PB-Frauen. Also PB steht in dem Buch für Privileged Beauty. Ja? Mhm. Die werden dann kurz PB oder PB genannt, Privileged Beauty, mit dem Argument, man könne den anderen Gästen den Anblick nicht zumuten. Ja,
naja. Ja, da wird das denen heimgezahlt, dass man sie eigentlich bewundert.
Ja.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht unhöflich, wenn ich jetzt aus einem anderen Buch etwas vorlese.
Nein, interessant.
Das spielt nicht im Jahre 2075, sondern im Jahre 2081. Und es ist von Kurt Vonnegut, eine Geschichte, die heißt Harrison Bergeron. Und die geht so, man schreibt das Jahr 2081 und jedermann war endlich gleich. Die Menschen waren nicht nur vor Gott und dem Gesetz gleich, sie waren in jeder Hinsicht gleich. Niemand war schlauer als irgendein anderer, niemand sah besser aus als der andere, niemand war stärker oder schneller als der andere. Diese ganze Gleichheit war den zusätzlichen Verfassungsgesetzen 211, 212 und 213 und der unaufhörlichen Wachsamkeit der Vertreter des zentralen Störungsausgleichsamtes der Vereinigten Staaten zu verdanken. In dieser Situation befindet sich der Held, da gibt es einen Störungsausgleich, ein Amt, das dafür sorgt und das führt dazu, dass diese Gleichheit auf alle Bereiche ausgedehnt wird. Um es mal kurz zusammenzufassen, die Leute sind auch alle inzwischen gleich blöd geworden. Die einen sind so oberflächlich geworden, dass sie gar nicht mehr richtig reagieren können. Sie können sich nur kurzfristig erregen. Es passiert jetzt etwas, da wird nämlich dem Ehepaar ihr Kind verhaftet und die Mutter, die weint, vergisst aber im selben Augenblick wieder, warum sie eigentlich geweint hat, weil sie inzwischen auch diese Gleichheit erfahren hat. Es darf ja keine mehr mehr lange nachdenken. Und der Mann, der leider Gottes intelligent ist, der hat einen Störsender. Alle paar Minuten wird so ein Störsignal gesendet, sodass er nicht lange über eine Sache nachdenken kann.
Das gibt es übrigens auch als Film.
Ja.
Erst, wo ich mit dem Buch fertig war, ich habe das gepostet auf X und da hat jemand gesagt, da gibt es doch sowas Ähnliches, der Harrison Bergeron. Ich kannte das vorher nicht, ja, und habe mir das dann aber auch angeschaut.
Mhm.
Und der Unterschied zu meinem Roman, da gibt es mehrere Unterschiede. Also der Hauptunterschied ist nicht nur, dass sich das bei mir jetzt auf im Reich der Schönheit reduziert. Und in der Kurzgeschichte ist es ja so, dass die auch so Geräte an den Kopf kriegen, dass die Intelligenten alle paar Minuten aus ihren Gedanken gerissen werden und dann auch die kräftiger sind, kriegen so Gewichte umgehängt.
Ja, ja, ausgleichende Gewichte müssen sie tragen. Ja. Und so. Hm.
Also da geschieht das auf allen Ebenen. Aber das ist nicht der entscheidende Unterschied. Ein ganz wichtiger Unterschied ist der, hier werden die Menschen vollkommen gleich gemacht. Und das ist ja bei mir überhaupt nicht der Fall, ja, sondern hier geht es nur gegen das, was ich als Überschönheit bezeichnet wird.
Mhm.
Ja. Und warum habe ich das so gewählt? Wenn Sie heute mit einem Sozialisten diskutieren und sagen dem, du willst ja die Menschen alle gleich machen, da wird er dir entgegnen, das ist doch Quatsch. Wir akzeptieren ja auch Unterschiede im Einkommen, dass der eine mehr hat, der andere weniger, das ist immer vollkommen einverstanden. Es darf nur nicht zu viel werden. Also das heißt, wie jetzt die Linkspartei, wir wollen keine Milliardäre. Das haben die sich auch nicht ausgedacht, sondern es kommt von dem Bernie Sanders in den USA. Der hat es zu seiner Parole gemacht. Es gibt auch ein Buch von ihm, da ist ein Kapitel drin, No Billionaires in den USA.
Er selber ist aber Millionär.
Ja, er ist mehrfacher Millionär. Das ist immer so, dass man sich gegen die wendet, die etwas mehr haben als man selbst. Also das heißt, er ist mehrfacher Millionär und möchte, dass es keine Milliardäre gibt. Und was Ähnliches habe ich mal erlebt. Ich hatte eine Diskussion, da hat mich damals die FDP-Bundestagsfraktion eingeladen mit einem Philosophen, der heißt Neuhäuser und der hat ein Buch geschrieben, Reichtum als moralisches Problem. Und der wollte, dass Reichtum verboten wird. Das war also seine Forderung. Ja? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist denn reich? Und wenn man da näher gelesen hat in seinem Buch und ich habe ja auch mit ihm diskutiert, dann hat der Reichtum bei ihm so knapp über dem Gehalt des Hochschulprofessors begonnen. Ja? Das heißt, es ist oft so, was zu viel ist, ist knapp oberhalb dessen, was man selbst hat. Beim Multimillionär Bernie Sanders sind es die Milliardäre und bei dem Herrn Neuhäuser, da hat es halt über dem Gehalt des Hochschulprofessors, weil er selbst Hochschulprofessor ist, begonnen. Aber was will ich damit sagen? Es gibt einen sehr guten Aufsatz von Rothbard, der sich auch gegen diesen Gleichheitswahn gerichtet hat.
Mhm.
Der nimmt als Beispiel solche anti-egalitären Dystopien. Er nennt auch genau das Buch, was Sie eben vorgelesen haben und sagt, das sieht man doch schon, wie absurd das ist, wenn die Menschen alle gleich gemacht werden. Ich sage nur, da kommst du argumentativ heute nicht weiter, weil jeder wird dir entgegenhalten. Du baust dir Pappkameraden auf, etwas, was wir gar nicht wollen, weil wir akzeptieren ja die Unterschiede. Die sollen nur nicht zu groß werden. Und deswegen habe ich in meinem Buch halt bewusst nicht gesagt, dass die Menschen gleich gemacht werden sollen, sondern man wendet sich hier gegen Überschönheit. Also das betrifft dann so 1%, wobei natürlich klar ist, und das muss man jetzt auch dazu sagen, dass wenn die Dynamik einmal begonnen ist, dass die natürlich nicht aufhört da. Das ist jetzt in meinem Buch nicht zu Ende gebracht, aber nehmen wir mal an, man würde jetzt die Forderung erfüllen der Linken, es gibt keine Milliardäre mehr. Es gibt ja Länder, wo das Realität ist, das ist Kuba oder das ist Nordkorea, einige sehr arme afrikanische Länder, wo es also laut Statistik keine Milliardäre gibt. Nehmen wir mal an, den Zustand und dann gäbe es immer noch Menschen, die einige 100 Millionen haben. Dann braucht man nicht zu glauben, dass sie sagen, also das ist jetzt in Ordnung, sondern dann wird natürlich als nächstes, wird man auf die losgehen. Dann gibt es irgendwann noch einige, die ein zweistelliges Millionenvermögen haben und das wird immer weitergehen. Und in dem Buch bei mir wird das nur angedeutet, weil die Bewegung halt nicht bis zum Ende kommt. Die findet aber auch in anderen Ländern statt und in dem Buch ist so, dass nur derjenige negativ sanktioniert wird, die Frauen, die mehr als 95% Übereinstimmung haben mit dem Schönheitsideal. Wird aber gesagt, dass es in Deutschland zum Beispiel auch die Bewegung gibt und dass man da schon die 90%
da geht man auf 90.
Blick genommen hat. Und das bewundern dann schon wieder einige, sagen, ja, wir müssen hier den nächsten Schritt weitergehen. Das
auf 80.
Genau. Und das geht immer weiter. Das heißt, umso mehr man sich Richtung mehr Gleichheit bewegt, werden die verbleibenden Unterschiede als umso beunruhigender wahrgenommen. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei diesem Gender Pay Gap. Wenn man das bereinigt um andere Faktoren, ist es heute so, dass Frauen vielleicht 6% weniger verdienen als Männer. Diese Differenz nimmt immer mehr ab, aber je geringer sie wird, umso lauter ist die Empörung darüber. Ja? Und, und das ist ja auch diese Dynamik von egalitären Bewegungen, also dass dann die verbleibenden Unterschiede als immer empörender wahrgenommen werden.
Das nennt man das Tocqueville-Paradox. Der hat das nämlich festgestellt, dass je geringer die Unterschiede werden, desto größer wird die Aufregung über diese immer geringer werdenden Unterschiede.
Deswegen ist ja auch eine Illusion, wenn man jetzt sagt, es wurde ja oft zum Beispiel gefordert, kein Vorstand darf mehr als, das war mal in Deutschland so 20 Millionen Euro oder so verdienen. Ja? Das ist natürlich eine Illusion, dass die Leute dann sagen, wenn der 15 Millionen verdient, sind wir einverstanden. Ja? Sondern dann wird das als Skandal empört. Und wenn man es dann auf 10 Millionen hat, ist es immer noch. Also es ist eine Dynamik, die da...
Ja, ist eine Dynamik. Das meinte ich mit dem totalitären Betriebssystem, was dieser Sache innewohnt.
Das heißt aber auch, man kann, anders als manche glauben, den Neid nicht damit wegkriegen oder befriedigen, dass man wie im Sinne einer Appeasement-Politik sagt, naja, gut, man muss denen ja auch entgegenkommen und dann ist das vernünftig, dann hat man das ja weg. Das ist so ähnlich wie der Umweltbewegung, wo die Frau Merkel gemeint hat, wenn man die Atomkraftwerke alle ausstellt, dann ist da Ruhe im Kasten, dann haben die kein Thema mehr, dann haben die als nächstes gesagt, ja, aber jetzt gibt's ja die Kohlekraftwerke, die müssen wir als erstes dann mal stilllegen, ja? Oder man hat sich dann gegen Diesel oder gegen Verbrennermotoren gerichtet. In dem Moment, wo es dann aber um Elektroauto geht, jetzt kommen die Anschläge auf Elektroautos und jetzt ist Tesla Nazi-Auto. Also das heißt, man kann nicht die damit befriedigen, die Ideologen, dass man jetzt ihnen irgendwo ein Stück gibt, ja? Sondern im Gegenteil, das bestärkt die nur. Die sagen, aha, das zeigt ja, wir sind auf dem richtigen Weg und das hat ja jetzt was genützt und jetzt müssen wir noch die nächste Stufe nehmen.
Warum ich dieses Beispiel gebracht habe von Kurt Vonnegut war, weil mich das überzeugt hat, dass diese Gleichheit auf alle Gebiete ausgedehnt wird, dass die Leute eben auch gleichermaßen taub und dumm sind. Das erklärt nämlich, warum sich das dann durchsetzen kann, dass die auch Zwangsoperationen, die man nicht so nennen darf, machen müssen, weil es gar keinen Widerstand mehr gibt. Weil die Leute schon so eingeschläfert sind, so gleichgemacht werden, dass es gar keinen Widerstand gibt. Das habe ich mich auch gefragt bei dem Buch von Ihnen, wieso kann sich das durchsetzen? Das kann sich ja nicht durchsetzen, weil die Leute inzwischen alle blöd geworden sind, sondern es kann sich durchsetzen, weil da ein Kalkül dahinter steckt, dass man sagt, wir kämpfen ja nur gegen die Extreme. Und es steckt auch eine politische Kraft dahinter, eine politische Entwicklung, die das eigentliche Thema des Buches ist, oder?
Ja, also das fängt an Universitäten. Alle diese Sachen fangen im intellektuellen Bereich an. Ja. Umso absurder die Ideen sind, sie kommen dann immer aus dem intellektuellen Bereich. Auch was George Orwell mal gesagt hat, er sagt, manche Ideen sind so absurd, dass nur ein Intellektueller sie sich ausdenken kann.
Ja, ja. Und deswegen kommt auch ausgerechnet in so einem Thriller so ein Wort drin vor wie kulturelle Hegemonie.
Ja, also das fängt in diesem Bereich an. Und breitet sich dann aber in der Regel aus auf andere Bereiche, Medien, Politik. Und so ist auch in dem Buch die Justice-Partei, also die Gerechtigkeitspartei. Die sieht das einfach als zusätzliches Thema, wo man Punkte sammeln kann und Leute mobilisieren kann. Und in dem Moment, wo diese Partei an die Macht kommt, diese Justice-Partei, dann erst können die ganzen Maßnahmen umgesetzt werden. Und Stück für Stück werden die immer radikaler.
Ja, es ist ein theoretisches Buch, aber es ist zugleich ein emotionales Buch. Es gibt außer den verschiedenen Büchern, die wir schon erwähnt haben, es gibt ja viele Bücher von Ihnen, gibt es auch Videos von Ihnen. Und ich habe zum Beispiel mal eins gesehen über Vietnam, das mir sehr gut gefallen hat. Da machen Sie viel selber. Sie sprechen also einerseits den englischen Kommentartext und gleichzeitig den deutschen Text dazu, so mit Overdubs, sodass man also zweimal einen Zittelmann hört, wenn man diesen Film sieht. Man hat einen doppelten Zittelmann, wenn man diese Filme sieht. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe es hier mit einem doppelten Zittelmann zu tun. Und zwar ist er einerseits eine reale Figur, die hier jetzt sitzt, aber er ist zugleich auch als literarische Figur erkennbar. Ich erkenne ihn nämlich wieder in dem Helden, dem männlichen Helden. Die Frau ist sehr schön und der Mann ist sehr erfolgreich. Der Mann hat denselben Erfolg in der fiktiven Geschichte, wie der Herr Zittelmann den Erfolg hatte in der realen Welt, nämlich durch Immobilien ist er reich geworden. In dem Fall nicht Immobilien auf dem Mond, sondern Immobilien auf der Erde. Und da haben wir es also auch mit einem doppelten Zittelmann zu tun, einem fiktiven und einem realen. Und außerdem mit einem, der zwei Doktortitel hat. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Dr. Rainer Zittelmann.
Ja, man nimmt ja immer, wenn man etwas schreibt, eine eigenen Erfahrung von Menschen, die man kennt. Es finden sich Elemente von mir in zwei Personen wieder, die in dem Buch eine Rolle spielen. Klar, das hat immer was auch mit eigenen Erfahrungswerten zu tun. Das hat auch eine Bewandtnis. Die Leute machen sich manchmal drüber lustig, weil ich das auch bewusst so plakativ voranstelle. Da gibt's manche so auf Social Media, die sich drüber lustig machen. Mhm. Und meine Antwort ist immer, ich bin anti-egalitär. Ja? Diese beiden Doktortitel gibt's auch als Bücher, die auch weltweit bekannt und übersetzt sind. Ja, das kann jeder nachprüfen, die beiden Doktorarbeiten. Und ich habe das auch so ein bisschen als Marketing-Gag eingesetzt, so, ja. Auch ein bisschen als provokatives Element. Ich hatte neulich auf X, also ehemals Twitter, so einen kleinen Disput mit Strack Zimmermann, die ja in der gleichen Partei ist wie ich. Ich habe die kritisiert dafür, dass sie 2000 Leute angezeigt hat, weil sie sich beleidigt fühlt. Ja, ich habe noch nie jemanden angezeigt. Würde es auch nicht machen. Und dann hat sie so geschrieben, ja, wie man jemand ernst nehmen kann, irgendwie so ähnlich, der sich halbnackt und mit zwei Doktortiteln im Internet abbilden lässt. Also mit halbnackt hat sie gemeint, dass ich Bodybuilding mache und auch manchmal meine Muskeln zeige. Ja.
Ja.
Und dann habe ich ihr halt entgegnet, besser zwei schöne Bizeps und zwei Doktortitel als 2000 Leute angezeigt. Ja. Das war meine Antwort darauf. Ja. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich so bei mir ein Element. Ich bin anti-egalitär und natürlich provoziert man immer Menschen auch dann, wenn man irgendwie auf einem Gebiet das auch zeigt. Ja? Beispiel, wenn ich jetzt ein Foto abbilde, wo ich meinen Bizeps zeige, da gibt es auch wieder zwei verschiedene Reaktionen. Da gibt es manche, die sagen, oh toll, wenn ich so alt bin wie Sie, möchte ich auch mal so aussehen oder können Sie mal Ihre Trainingstipps verraten. Und dann gibt es andere, die sagen, ach, das ist bestimmt alles Anabolika oder Angeber oder Photoshop. Ja, also das sind immer die beiden Reaktionen, die man hat, die einen, die sagen, das finde ich toll, ich gehe jetzt auch mal öfter in ein Sportstudio, und die anderen, die sagen, wie kann ich das jetzt niedermachen? Und das, deswegen ist Neid für mich auch ein Thema, das ich selbst auch oft im Leben erfahren habe. Beispiel, ich hatte Silvester ein Bild gepostet, wo ich mit einer sehr schönen Frau abgebildet war, ja. Dann, ach, das ist bestimmt eine Escort-Dame. Wie viel hat die denn gekostet? 10.000 Euro oder so. Wahrheit ist, dass das eine sehr kluge Frau ist, hat Betriebswirtschaft studiert, arbeitet im Marketing für einen großen internationalen Konzern. Also eine kluge, intelligente Frau, die ich abgesehen davon seit 15 Jahren schon kenne. Aber dann wurde gleich gesagt, ach, das ist bestimmt eine Escort-Dame, weil die halt so schön ist. Das heißt, mit dem Neid bin ich natürlich auch verschiedentlich konfrontiert, wenn man zwei Doktortitel mehr hat als andere, die einen oder gar keinen haben, wenn man auch finanziell halt mehr hat als andere und auch, sagen wir, eine bessere Figur hat, dann provoziert es natürlich. Aber mich stört es jetzt nicht, wenn Leute mich beneiden, weil ich meine, wenn man das ganz vermeiden will, dann muss man letztlich, sagen wir mal, ein Penner auf einem verrosteten Fahrrad sein, und selbst dann gibt es vielleicht auch einen anderen Penner, der kein verrostetes Fahrrad hat und der einen dann wegen dem verrosteten Fahrrad beneidet. Also das ist klar, wenn man erfolgreich ist oder irgendwo über dem Durchschnitt herausragt, hat man immer mit dem Neid zu tun, aber das kann man ja auch als ein Kompliment auffassen.
Ja, und es widerspricht auch diesem Klischee, dass jemand, der sich mit theoretischen Dingen befasst, gleichzeitig sich auch mit Bodybuilding befasst. Das passt dann scheinbar nicht zusammen.
Da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Einer hat mal auf Facebook geschrieben, also erzähl mal, ich dachte ja erst, die seien ein seriöser Historiker, aber ich habe jetzt Bilder von ihnen gesehen im Internet, wo ich gesehen habe, dass sie Bodybuilder sind, und insofern kann ich sie nicht ernst nehmen. Dann habe ich nur gesagt, also Gegenfrage an Sie, was muss ich erfüllen, damit Sie mich als Historiker ernst nehmen? Muss ich jetzt ein Leptosom sein mit ganz dünnen Arm und Bein, oder muss ich eher dick und übergewichtig sein, oder vielleicht so diese Kombination, die nenne ich die Insektenfigur, wo man also einen dicken Leib hat und dann dünne Arm und Beine dran, also wie muss ich jetzt aussehen, damit Sie mich als Historiker ernst nehmen? Das ist jetzt natürlich nur im Spaß gesagt, aber das sind natürlich so Klischees,
das
die ich dann
die
auch
Klischees.
Gerne durchspreche in dem Fall. Also das hat jeder Bodybuilder schon erfahren, jemand wie dem Arnold Schwarzenegger, dem die Leute Leute dann oft nachgesagt haben, er kann ja nicht so besonders schlau sein, ist jemand, den ich sehr bewundere, ein hochintelligenter und in verschiedenen Lebensbereichen sehr erfolgreicher Mensch, aber der natürlich immer damit konfrontiert wurde. Ich weiß auch, wo ich jung war, da gab es so den Spruch, Muskelprotz und Spatzenhirn, war so der Spruch. Und das Vorurteil, ich komme ja aus einer Akademikerfamilie, da war auch mit Sport und so nichts, mit Muskeln schon gar nicht, das wurde dann bei mir aufgelöst, weil ich hatte einen sehr klugen Biologielehrer, der war zugleich Präsident vom Hessischen Gewichtheberverein. Und der hat mich das erste Mal dann nicht zum Bodybuilding damals, sondern zum Gewichtheben gebracht. Da habe ich gesehen, Mensch, der ist ja hochintelligent und hat trotzdem Muskeln, also das scheint ja sich gar nicht auszuschließen. Aber das sind halt so die Stereotypen, mit denen, ja genau, jetzt sind wir wieder bei dem Buch, die schönen Frauen zu kämpfen haben, ja, dass man denkt, wenn die so schön ist, dann kann sie auch nicht intelligent sein. Und das Gleiche passiert natürlich auch jemandem, der einen sehr muskulösen Körper hat, dass man ihm das unterstellt.
Ja, eine Freundin von mir, die übrigens schön ist, die hat auch diese Bilder gesehen und hat auch gesagt, oh, das sind ja Bilder, da ist er halbnackt. Naja, er sieht besser aus als Putin. Der auch Bilder gepostet hat, wo er halbnackt zu sehen ist.
Ich habe mich mal selbst bezeichnet als ein anti-intellektueller Intellektueller, ja, der das bewusst bricht und atypisch ist. Es gab in meinem Cicero so eine Auflistung von, ich glaube, der 500 oder was weiß ich, wie wichtigsten Intellektuellen in Deutschland. Da war ich zum Beispiel gar nicht drin vertreten, obwohl es wahrscheinlich wenige Menschen gibt, deren Bücher in so viele Sprachen übersetzt werden. Meine Bücher sind ja in 35 Sprachen übersetzt, deren wissenschaftlichen Fachzeitschriften, der für die führenden Zeitungen der Welt schreibt. Also ich schreibe ja für Wall Street Journal oder für Neue Zürcher Zeitung. Also deswegen schon ein bisschen komisch, unter den 500 bedeutendsten Intellektuellen komme ich gar nicht vor. Wahrscheinlich, weil ich diesem Stereotyp des Intellektuellen wenig entspreche, dass die sagen, zu Recht, da passt er überhaupt gar nicht rein in so eine Liste. Mhm. Ich habe Ihnen noch ein Buch mitgebracht. Und die Bitte, dass Sie nur ein einziges Kapitel lesen in dem Buch, was sehr oft gelobt wurde als das mit Abstand Beste. Ja, das heißt, warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen. Ich habe da eine ganz eigene Theorie entwickelt, und zwar sind mehrere Stränge, wenn ich nur ganz kurz zusammenfasse. Der erste Strang ist, der Intellektuelle konstruiert und liebt in sich konsistente, konstruierte Gedankensysteme. Der Kapitalismus ist nichts Konstruiertes, sondern ist spontan entstanden. Evolutionär, es ist nicht so, dass sich einer hinsetzt, ein Intellektueller, und schreibt ein Buch, Adam Smith über Wohlstand der Nation, gibt es einen Politiker in die Hand und sagt, mach das jetzt so. Ja? So ist ja aber Sozialismus. Lenin hat gesagt, die Arbeiterbewegung bringt spontan nur Trade Unionismus hervor, und der wissenschaftliche Sozialismus wird von Intellektuellen getragen, und die Intellektuellen haben die Aufgaben, den Sozialismus in die Arbeiterbewegung hineinzutragen. Das heißt, damit haben die Intellektuellen eine unglaublich wichtige Aufgabe bei Lenin, während sie im Kapitalismus diese Aufgabe nicht haben. Und das Zweite ist, dass der Intellektuelle, wenn man aus dem Akademikerhaus kommt, so wie ich zum Beispiel, ja, da war es so, dass derjenige, der viele Bücher hat, so wie Sie und wie ich, der stand ganz oben in der Wertschätzung. Also der Wert eines Menschen wurde in der Zahl der Bücher und in seinem sozialen Engagement, in seiner philosophischen Durchdringung von Dingen und so weiter gemessen. Auf keinen Fall im Geld. Das war eher hochsuspekt, wenn jemand viel Geld hat. Viel Geld hieß bei uns zu Hause, das ist der Typ, der fährt einen dicken Mercedes, liest aber Bild-Zeitung, und die Bücher bei ihm zu Hause sind Attrappe. Das war so ein bisschen das Bild, was wir hatten von dem Reichen. Das heißt, du kriegst im Akademikerhaushalt beigebracht, dass du umso höher und besser sein musst, je mehr Bücher du gelesen hast. An der Universität wirst du ja dann auch darin bestärkt. Die sehen das auch alle so. Und dann kommt das Leben später, wo dann vielleicht dein Schulnachbar, der ganz schlecht war, der im Deutsch eine 5 gehabt hat, wo der McDonald's-Franchise 6-7 Stück eröffnet oder macht eine Müllbeseitigungsfirma auf, der hat dann das schönere Haus, das größere Auto und das Schlimmste, die schönere Frau. Ja? Und da denkt der Intellektuelle, die Welt steht für ihn auf dem Kopf, weil er sagt, man sieht, dass der Markt ungerecht ist, weil der Markt führt zu so absurden Ergebnissen. Und deswegen ist es eine absolute Ausnahme, dass Intellektuelle prokapitalistisch sind. Die gibt es auch, aber die sind immer eine Minderheit. Das trifft nicht nur für Link-Intellektuelle zu, wir finden auch die rechten Intellektuellen, die konservativen Intellektuellen, so wie konservative Revolution oder in Frankreich Alain de Benoist oder so. Das war sogar die ursprüngliche Quelle des Antikapitalismus. Das ist eine Massengesellschaft, der Massengeschmack.
Das ist Coca-Cola und McDonald's.
Genau, das heißt, das ist die identitätsstiftende Religion. Deswegen sehr schwer angreifbar.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie Polanyi kennen. Der hat ein tolles Buch geschrieben über implizites Wissen. Eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Der Intellektuelle versteht nur explizites Wissen, akademisches Wissen, also durch Bücher, durch Studieren. Und implizites Wissen kommt aus implizitem Lernen und ist eigentlich nur Intuition oder Bauchgefühl ist ein anderes Wort dafür. Und das sieht er als unterlegen an oder als mystisch oder so. In Wirklichkeit ist es nur eine andere Art des Wissens, die er aber nicht versteht.
Ja, ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe es mit einem doppelten Zittelmann zu tun, einem, der beides kann, einem doppelten Zittelmann. Diesen doppelten Zittelmann finde ich auch in dem Buch wieder. Man kann dem Buch unterstellen, dass es eine konstruierte Sache ist. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das mit Herzblut geschrieben ist, weil dieses Problem des Beneidetwerdens, ob als reicher oder als schöner, das ist ein Problem, mit dem sich der Autor mit seinem eigenen Leben mit in die Waagschale wirft.
Ja, und ich habe gemerkt, Männer und Frauen lesen das Buch unterschiedlich gut. Das ist wahrscheinlich bei jedem Buch so. Aber jetzt zum Beispiel eine der ersten, die das Buch besprochen hat, war eine Bloggerin, die ist eine der führenden Bloggerinnen im Bereich Finanzbücher. Also sie bespricht normalerweise Finanzbücher, ja. Und die war aber vor 2 Jahren Vize Miss Germany gewesen gleichzeitig, ja.
Ach.
Und die hat sich auch beschwert.
Ideale Besetzung eigentlich.
Ja, und sie hat gesagt, das habe ich auch immer erfahren, dass die Leute mich deswegen falsch einschätzen. Oder eine, mit der wir auf Instagram auch ein bisschen für das Buch werben, die heißt Carina Zafline, die war früher bei Germany's Next Topmodel dabei, also auch eine extrem schöne Frau. Die hat, ich glaube, Soziologie und Politikwissenschaft in München und in Paris studiert, also auch eine kluge Frau, eine intelligente Frau. Und die hat gesagt, ich kann mich so mit dieser Alexa identifizieren. Und es stimmt ja, dass man als schöne Frau nicht nur Vorteile hat, sondern dass man auch Nachteile hat. Das ist so ein Blickwinkel, wie eine schöne Frau das Buch anders liest als jemand, der an politischen oder philosophischen Themen interessiert ist, sondern die sagen, endlich mal ein Buch, wo diese Seite angesprochen wird, die ich sonst gar nicht aussprechen darf und kann, weil sich die Leute über mich lustig machen. Wenn ich sage, als schöne Frau habe ich Nachteile im Leben, dann gucken einen die Leute genauso blöd an, wie wenn ich sage, als Reicher. Also ich hatte mal hier in Berlin eine Diskussion mit einer Frau von der Linkspartei und da habe ich auch von Reich als Minderheit schon. Da sagt sie, wie kommen Sie da drauf, Reich als Minderheit? Natürlich ist eine Minderheit, ja. Nur in ihrem Denken ist Minderheit positiv und Reich ist böse, also passt es irgendwo nicht zusammen. Mhm. Natürlich sind Reich eine Minderheit. Da sagt sie, nein, das ist doch unsinnig, weil zum Beispiel ein Schwarzer kann sich ja nicht aussuchen, ob er schwarz ist, aber sie müssen ja nur ihr Geld abgeben und dann sind es ja die Probleme los. Ja? Da habe ich gesagt, wissen Sie, das ist jetzt genau, wie wenn ich jetzt einem Juden, der sich zu Recht beklagt über Antisemitismus, sage, mach doch kein Thema draus, musst du nur konvertieren, dann hast du das Problem nicht mehr. Ich meine, das ist unverschämt. Ja? Wenn man den Menschen nicht so, wie er ist, akzeptiert, sondern sagt, du musst ein ganz anderer werden und dann bist du ja nicht mehr mit den Vorurteilen konfrontiert.
Ja, ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bei dem doppelten Zittelmann bedanken. Ich bedanke mich also zweimal. Herzlichen Dank für das Gespräch. Einerseits über Neid, andererseits über Freiheit und Gleichheit. Also ich sage Dankeschön, lieber Rainer Zittelmann.
Danke auch. Mir hat es Spaß gemacht und hoffe auf weitere Gespräche mit Ihnen.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. So eine Sendung gibt es auf Kontrafunk an jedem Sonntag um 15 und in der Wiederholung um 21 Uhr. Außerdem werden die Folgen am Montag wiederholt und sogleich als Podcast archiviert, sodass Sie die jederzeit nachhören können. Diesmal hat Dr. Rainer Zittelmann von seinem neuen Buch erzählt mit dem Titel 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Das Buch kommt im Kostüm eines Thrillers daher und beschreibt die Dynamik, die dem Gleichheitswahn zugrunde liegt, einem Wahn, der nicht erst in ferner Zukunft, sondern jetzt schon zur Bedrohung geworden ist. In dem Buch geht es um besonders gut aussehende Frauen als ein im wahrsten Sinne des Wortes schönes Beispiel, an dem man die Probleme besonders gut sichtbar machen kann. Also sehen wir uns die seltenen Schönheiten an und verschließen wir nicht die Augen vor dem, was da noch auf uns zukommen kann. Ich verabschiede mich mit einem Seufzer. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.